Den Rest begrüße ich zum dritten Vortrag zum Thema Gesellschaft und Recht, Maike Reichle. Ja gut, ich habe sowieso nicht so Wichtiges zu sagen, deshalb zu ihr.
Oh, danke. Ja, ich gebe der Sache mal noch eine Minute, bis hier alles angekommen ist. So. Alles klar. Gut. Also dann auch nochmal von mir herzlich willkommen zu meinem Vortrag Porting Linux to Life. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie man die Linux oder freie Software im Allgemeinen zugrunde liegenden Prinzipien vielleicht auch auf das Leben abseits von Tastatur und Bildschirm übertragen kann. Der Talk soll hauptsächlich eine motivierende Wirkung haben. Das heißt, es wird jetzt hier nicht erzählt, so und so geht's und das müsst ihr machen, sondern ich möchte euch eigentlich einfach gerne so ein paar Inspirationen geben, was man machen kann, was es für Projekte gibt. Und vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, sich einem Projekt anzuschließen, von dem er noch nicht wusste, oder eine eigene Version davon zu gründen oder sowas. Das ist also so der Sinn der heutigen Sache. So, bevor ich anfange, ich habe es mir extra aufgeschrieben, möchte ich vorab ein paar kurze Anmerkungen machen, sozusagen ein Disclaimer. Einfach nur, um die Diskussion hinterher wesentlich abzukürzen. So, erstens, also, ich werde im Zuge dieses Vortrags jede Menge Projekte nennen. Dass ich sie nenne, heißt nicht notwendigerweise, dass ich sie großartig finde und gegen jeden Widerspruch verteidigen möchte. Dass ich Projekte in diesem Vortrag nicht nenne, heißt dann genauso wenig, dass ich sie nicht mag. Ich habe sie nur nicht genannt, wahrscheinlich, weil ich sie nicht kannte. Dazu haben wir nachher die Frage- und Antwortzeit. Da könnt ihr mich dann bitte auf all die Projekte aufmerksam machen, die wirklich großartig sind und wirklich hätten in dieser Präsentation auftauchen sollen. Drittens habe ich die Projekte so ein bisschen klassifiziert. Ich habe versucht, sie verschiedenen Themen zuzuordnen. Man kann diese Klassifikation bestimmt auch ganz genau andersrum machen und es würde genauso viel Sinn machen. Es ist eine rein intuitive, also hängt euch bitte nicht allzu sehr dran auf, wenn ihr findet, dass irgendwas eigentlich hätte irgendwo anders stehen sollen. So, dann wollen wir jetzt auch anfangen. Ich möchte für den Anfang einen stillen Impuls setzen. Wir haben ja sogar Bild, von daher muss ich jetzt nicht mal irgendwie den Hörern an den Radios beschreiben, was auf diesem Bild zu sehen ist. Tja, worum geht's? Wir schauen uns das an, wir sehen einen fröhlichen Linux-User und überlegen uns, tja, der Mann steht auf der richtigen Seite des Lebens, er benutzt das richtige Betriebssystem, er weiß, wo er hingehört. Wenn er eines Tages vor den himmlischen Pforten steht, muss er sich für nichts schämen. Aber gehen wir in uns, denken wir nach, betrachten wir die Details, überlegen wir, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen und fragen wir uns, könnte diese uns unbekannte Person, die doch wir alle in uns tief selbst vielleicht vorfinden können, nicht das ein oder andere Ding in ihrer Autobiografie vielleicht ein bisschen besser schreiben? Und das soll eigentlich jetzt Thema meines Vortrags sein. So, jetzt stehen natürlich die Ersten auf und sagen, naja, ich soll das nicht machen, ich soll nicht bei Aldi kaufen, ich soll nicht Auto fahren, ich soll nicht McDonald's essen, ich soll nicht dies, ich soll nicht das. Was soll ich denn machen? Soll ich in eine Höhle im Wald ziehen? Soll ich meinen Futter selber jagen und den ganzen Tag nichts tun außer Socken waschen? Nein, das ist natürlich nicht so. Und wie man das eben schaffen kann, vielleicht seine Linux- oder Free-Software-Überzeugungen ins tägliche Leben rauszutragen und sozusagen den Prinzipien, denen man so zwischen Stuhl und Bildschirm schon lange anhängt, vielleicht auch anzuhängen, wenn man das Haus verlassen hat, das wollen wir uns so ein bisschen anschauen. Grundsätzlich geht es einfach darum, wir haben die GNU-Philosophie, wir haben freie Software, wir haben Open Source und all das basiert ja auf ein paar ganz prinzipiellen Annahmen, die wir jetzt einfach versuchen möchten zu isolieren und auf die allgemeine Welt an sich zu übertragen. So, wir kommen zur hässlichsten Folie meines Vortrags. Ich wusste einfach nicht, wie ich sie gestalten sollte, aber es geht ja eigentlich auch nur darum, dass es hier eine Liste von vier Begriffen gibt, die wir uns betrachten, die wir uns merken. So, also, was sind die Prinzipien freier Software? Es gibt natürlich die ganz klassischen, wie sie nach Stallman definiert werden, mit Study und Reuse und so weiter. Wir wollen uns ja aber codefremde Sachen angucken, von daher habe ich mir die Freiheit genommen, vier eigene Prinzipien zu definieren, die da heißen Freiheit, Zusammenarbeit, Offenheit und Teilen. Und wenn wir diese vier Dinge jeden Tag machen, dann wird alles großartig. Also, erstes Prinzip, was wir uns anschauen wollen, ist die Freiheit. Was meine ich eigentlich mit Freiheit? Freiheit meint natürlich nicht, dass ich nicht irgendwie eingesperrt oder eingekerkert bin, sondern Freiheit meine ich im Sinne von, dass ich die Dinge, die mir gehören oder die ich erstanden habe, mir wirklich frei zur Verfügung stehen, dass ich mit ihnen machen kann, was ich möchte. In dem Begriff hört man mit diesem Bezug hört man dieser Zeit häufig das Wort Remixen. Was ist damit gemeint? Naja, ist ganz einfach. Es geht einfach darum, Inhalte, Medien, gleich welcher Art, also Texte, Bilder, Audio, Video, was auch immer, quasi einfach nach eigener Lust und nach eigenem Vergnügen zu verändern, zu bearbeiten, zu erweitern, neu zu kombinieren und so weiter. Jetzt würdet ihr vielleicht sagen, ja, aber Maike, was regst du dich denn so auf? Du hast doch alles, was du möchtest. Du kannst dir eine CD kaufen, du kannst sie hören, du kannst dir Lieder runterladen. Was möchtest du denn? Ich sage, naja, ich finde, meine Freiheiten werden doch ein bisschen eingeschränkt. Zum Beispiel, wenn ich Software benutze oder alles andere, was keine Sourcen hat. Vielleicht möchte ich gerne was ändern und kann das nicht. Oder vielleicht, wir wollen ja hier nicht von Software sprechen, schauen wir uns Medien an. Alle Arten von Musik und Video und so weiter, das gefällt mir gut. Vielleicht möchte ich mir eine Mix-CD machen oder sowas. Ha, geht nicht. Digital Rights Management, keine Bearbeitung gestattet. Das ist für mich dann doch eine Einschränkung meiner Freiheit, die ich so eigentlich nicht akzeptieren möchte. Oder sagen wir, naja gut, gehen wir weg von diesen ganzen digitalen Sachen. Wenn ich mir ein Buch kaufe, ein Buch ist ein ordentliches Stück Papier, damit kann ich machen, was ich möchte und niemand kann mich ärgern. Und wenn ich möchte, dann kann ich mir zwei Bücher draus machen. Ich gehe einfach an den Kopierer und nehme mir eine Stunde Zeit und dann habe ich zwei Bücher und so. Aber, was stellen wir fest, auch das ist uns nicht gestattet. Die Tatsache, dass ich ein Buch kaufe, heißt ja noch lange nicht, dass ich damit machen kann, was ich möchte. Ich habe meistens auf der ersten Seite einen kleinen Vermerk, der mir verbietet, dieses Buch zu kopieren, zu vervielfältigen, zu verändern und so weiter und so fort. Und eigentlich darf ich feststellen, dass ich dieses Buch eigentlich genau zwei Dinge machen darf. Ich kann es lesen, ich kann es verleihen und wenn ich möchte, kann ich es vielleicht auch noch wegwerfen. Aber ansonsten darf ich mit meinem Buch eigentlich gar nichts anfangen. So, wie kann geholfen werden? Also klar, erstes Projekt, was jedem einfällt, wenn wir über Freiheit in den Medien sprechen, sind die Creative Commons. Die kennt wahrscheinlich jeder. Ja, heftiges Nicken. Also kurz für die, die sie nicht kennen, die Creative Commons bieten einfach eine Kollektion von freien Lizenzen für alles, was im Prinzip unter geistiges Eigentum fallen kann. Also sämtliche Arten von Medien, Texten, Lehrmittel, Forschungsinhalte und so weiter. Diese Lizenzen sind für verschiedene Länder anerkannt und ich kann sie also nach Belieben zusammenstellen, um eine Lizenz zu kreieren, die meinen ganz besonderen Ansprüchen für mein Werk genügt. Diese Lizenzen sind ja erstmal noch nicht so interessant. Spannender ist ja, was damit gemacht wird und was damit lizenziert wird. Zum Beispiel freie Musik, freie Filme und so weiter. Die freie Musik ist besonders in Marburg zu Hause. Da gibt es den Open Music Contest, in dem also sich jedes Jahr Bands in einem ganz normalen Musikcontest messen, die aber alle die wunderbare Eigenschaft haben, dass ihre Musik komplett CC lizenziert ist. Und im Prinzip also eigentlich auch jede Band hingehen könnte, die Musik der anderen Band nehmen, verbessern und dadurch im nächsten Jahr noch besser sein. Bezüglich der Filme möchte ich natürlich ganz besonders heute Abend auf die Nacht der freien Filme hinweisen, zu der wir alle gehen können, wenn wir hier fertig sind und eine Stunde vergangen ist. Naja, also natürlich geht nachher keiner, denn nachher kommt ein interessanter Vortrag zum Thema Frauen in Open Source, den ich euch persönlich ans Herz legen möchte. Nichtsdestotrotz, die zweite Nacht der freien Filme, in der also ihr euch quasi sofort live und im Anschluss davon überzeugen könnt, dass man also auch mit freien Lizenzen und freier Software ganz wunderbare und interessante Filme machen kann. Außerdem habe ich hier Projekte gelistet, die sich mehr im Bereich der Redefreiheit oder der Freiheit, mich zu äußern, wie ich möchte, angesiedelt sind. Da haben wir das große Thema Bürgerjournalismus, wie es früher hieß. Stadtteilzeitungen waren das damals. Heute macht man sich nicht mehr die Mühe. Heute legt man sich einen Blog an, tippt einfach rein, was man sagen möchte. Dann hat man nicht mehr so viel Umstand. Das Ganze gibt es natürlich noch für die, zum Beispiel in koordinierten Projekten wie den Wikinews. Es gibt sowas in Radios oder neumodischen Podcasts. Also wenn wir uns hier dann umschauen, Radio Tux springt hier irgendwo rum, dann Pofax ist noch ein Podcast, die heute auch hier unterwegs sind. Da gibt es also jede Menge Projekte, auch direkt hier vor der Tür, denen man sich also gerne mal anschließen darf, mit denen man sich unterhalten kann, denen man vielleicht mal ein bisschen was beitragen möchte. Und die letzte Gruppe von Projekten, die ich hier gelistet habe, sind Projekte, die sich darum kümmern, was passiert, wenn man sich denn geäußert hat. Und das vielleicht an Stellen wiederfindet, die einem so gar nicht gefallen haben, weil man sich vielleicht auch privat geäußert hat oder zumindest den Verdacht hatte, man würde sich privat äußern und später feststellt, dass dem nicht so war. Da haben wir also ganz verschiedene Projekte, die sich mit dem Thema Datenschutz, Bürgerdatenschutz und sowas beschäftigen. Der bekannteste ist sicher der AK-Vorrat. Es gibt den Vorfüllbutt, den CCC, die haben ja alle ihre Ableger in den meisten großen Städten. Und all diese Projekte freuen sich selbstverständlich auch über Besuch und über neue Mitglieder. So, das nächste Prinzip ist das Teilen. Das ist erstmal nicht kompliziert, haben wir alle gelernt, schon in ganz jungen Jahren. Du musst das aber mit deiner Schwester teilen. Und genau so geht es bis ins hohe Erwachsenenalter. Das sieht genauso aus wie früher. Was bedeutet Teilen hier in dem Kontext? Es geht einfach darum, dass wir Dinge haben, die sind uns knapp, die möchten wir nicht teilen. Es gibt Dinge, die können wir entbehren und die sollen wir teilen. Und wenn die meisten von uns jetzt tief in sich gehen, denken sie, aber ich habe nichts zu teilen, ich bin arm, ich kann nichts hergeben, Zeit habe ich sowieso nicht. Und wir möchten so ein bisschen überlegen, ob das denn wirklich so ist und was man dann vielleicht auch als jemand, der jetzt nicht im Geld schwimmt, irgendwie mit der Welt um sich herum teilen kann. Klar, das Erste, was wir haben, ist Arbeitskraft, typisches Beispiel Linux und Open Source. Vielleicht komme ich einfach nach der Arbeit heim und hack noch 2 Stunden weiter und mache irgendwie ein schönes Open Source Programmchen. Ich kann einfach meine Zeit zur Verfügung stellen. Und wenn ich vielleicht nicht besonders viel Geld habe oder besonders viel Know-how, kann ich vielleicht doch das, was ich habe, irgendwie zum Beispiel Chats zur Verfügung stellen oder so. Ich kann Projekte unterstützen. Ich könnte zum Beispiel Orga auf einem Linux-Tag machen. Ich könnte ein Linux-Tag-Catering machen. All diese Dinge, die überhaupt nicht irgendwelche spezielle Ausbildung gebrauchen und trotzdem so wichtig und so wunderbar sind. Und natürlich kann jeder seine ganz individuellen Talente zur Verfügung stellen. Das müssen auch nicht immer technische sein. So ziemlich eigentlich jedes Open-Source-Projekt, das ich kenne, ist in dringendem Bedürfnis für Menschen mit kreativen und ästhetischen Talenten. Also wenn ihr gut malen könnt, wenn ihr schön designen könnt, könnt ihr euch, glaube ich, das Projekt frei aussuchen, bei dem ihr mitmachen dürft. Ich bin mir fast sicher, dass alle dankbar dafür sein werden. Das Teilen seiner Zeit ist auch eigentlich gar nicht so unpopulär. Es gibt die Freiwilligen-Survey, das ist eine bundesweite Untersuchung, die sich einfach mit Freiwilligenarbeit und Ehrenamt in Deutschland beschäftigt. Diese Survey hat herausgefunden, dass im Moment 36% aller Bundesbürger über 14 sich in irgendeiner Form ehrenamtlich engagieren. Das ist großartig, das sind 2% mehr als 2 Jahre zuvor. Nichtsdestotrotz bedeutet es, dass wenn ich jetzt hier in die Runde gucke, wenn ich mir jetzt grob mal ein Drittel denke, sagen wir mal so, da sitzen sehr viele, dann seid ihr alle, ne? Oder vielleicht auch ihr, aber wir wissen, worauf ich hinaus möchte. Also fragen wir uns, welche guten Taten tue ich und könnte ich vielleicht ein bisschen mehr tun? Und wenn ich denn beschlossen habe, mehr zu tun, was kann ich denn tun? Da gibt es ganz besonders großartige Beispiele. Mein Lieblingsbeispiel steht ganz oben, der African Sleep Sickness Test. Da geht es einfach darum, dass mehrere Forscher der Murdoch University einen Bluttest entworfen haben, mit dem man einfach und in einem Test auf die afrikanische Schlafkrankheit testen kann. Diese Forscher könnten jetzt zwei Dinge, hätten dann auch was ganz anderes machen können. Sie hätten sagen können, naja, dieser Test, der ist ja praktisch, der funktioniert gut, die Pharmaindustrie ist eine Quelle von Geld und Reichtum, wir verkaufen es an den Höchstbietenden und haben ausgesorgt. Was diese Forscher aber getan haben, war, dass sie die komplette Methode, die Zusammensetzung des Testes unter eine freie Lizenz gestellt haben und damit eigentlich jeder, der die Mittel und das Wissen hat, sich so einen Test anrühren kann und diese Bluttests machen. Das ist ein Beispiel für eine Entwicklung, die wir in letzter Zeit häufig sehen, dass einfach Forschungsergebnisse nicht mehr irgendwie kommerziell vermarktet werden, sondern wenn sie denn dem höheren Wohl dienen, auch manchmal eben in Gemeingut oder unter freie Lizenzen gestellt werden. Ein anderes Beispiel, wo viel geteilt wird, ist Grog Law. Ich weiß nicht, bekannt? bisschen bekannt. Grocklaw ist eine Quelle, in der rechtliche Recherchen betrieben werden können. Besonders, naja, das hätte vielleicht besonders geheißen. Besonders zu freier Software. Warum ist das so eine großartige Sache? Das ist einfach, das Problem ist folgendes, dass rechtliche Recherchen normalerweise eine sehr zeit- und geldaufwendige Angelegenheit sind. Rechtstexte sind schwer zu finden und schwer zu verstehen. Und was Grocklaw macht, ist, dass diese Texte einfach schon zusammensammelt, schon voraufbereitet, erläutert und so weiter und damit eben auch Leuten, die jetzt vielleicht nicht Anwälte oder Anwaltsgehilfen sind, eine Möglichkeit gibt, sich über die rechtlichen Entwicklungen im Bereich freier Software zu informieren. Dann, was es ebenfalls gibt, vielleicht auch an dieser Universität, zumindest an sehr vielen in Deutschland, ist das Konzept des Open Access. Hier geht es darum, dass einfach Lehrliteratur, Fachliteratur, Publikationen aller Art frei zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die stehen jetzt nicht nur in der Unibibliothek und jeder, der Student ist, darf sich das ausleihen, sondern sie sind eben frei zugänglich. Ich sehe gerade Nicken. Pause das in die Aussage, dass Open Access auch an der Uni Chemnitz existiert. Okay, Uni Rostock. Okay, also es ist eigentlich an ziemlich vielen deutschen Universitäten inzwischen so, oder in vielen deutschen Universitätsbibliotheken, dass man sich zumindest einen Bereich seiner Literatur in den Open Access gestellt hat. Wer also Student ist, könnte ja vielleicht mal an seiner Uni forschen, wie das so ist, was da so unter Open Access steht und wie das vielleicht noch ein bisschen verfügbarer gemacht werden könnte. Außerdem, wir müssen ja nicht immer nur digitale Inhalte teilen oder, was weiß ich, intellektuelle Inhalte. Wir können uns ja auch alles andere teilen, zum Beispiel das Bett, in dem wir schlafen und den Teller, von dem wir essen. Damit sind wir dann bei den ganz pragmatischen Teilprojekten, wo es zum Beispiel Wohnprojekte gibt, Mehrgenerationenhäuser, Hausgemeinschaften, Genossenschaften, wo es einfach darum geht, sich zusammenzuschließen und einfach die Bedürfnisse des täglichen Lebens gemeinsam zu organisieren. Ich sehe hier im Publikum Menschen aus Wohnprojekten, die sicher bestätigen können, dass das eine ganz feine Sache ist. Das muss auch, das kann auch ganz frei gestaltet werden. Das kann jeder so handhaben, wie es ihm gefällt. Es müssen nicht alle immer alles teilen. Das kann auch eine Genossenschaft zum Beispiel sein, in der man sich einfach für einige Dinge zusammenschließt, die man gerne erreichen möchte, im Haus oder im Stadtteil. Da gibt es ganz verschiedene Modelle, eigentlich auch in jedem Ort. Wer an sowas Interesse hat, setzt sich eigentlich am besten mal vor die Suchmaschine seiner Wahl. Wird da sicherlich einiges finden. Wo wir schon beim Teilen von praktischen Dingen sind, Stichwort solidarische Ökonomie wollte ich kurz erwähnen. Worum geht es hier? Es geht einfach darum, dass man sagt, na ja, vielleicht versuchen wir mal dieses ganze Konzept von meins und deins, und wenn es deins ist, kann es nicht meins sein, und wenn es meins ist, kann es nicht deins sein, es sei denn, du kaufst es mir ab, aber dann ist dein Geld meins und sowas, ein bisschen aufzulösen und zu sagen, naja, vielleicht könnten wir ja auch tauschen, vielleicht brauche ich das ja gar nicht mehr und du könntest es haben. Bookcrossing ist hier ein Beispiel, da geht es einfach darum, dass ihr vielleicht irgendwelche Bücher in euren Regalen habt, die ihr mal gelesen habt, jetzt wisst ihr ja, wie sie enden, jetzt braucht ihr sie nochmal lesen und jetzt überlegt ihr, was ihr damit macht. Und dann gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel die mit irgendwelchen anderen Menschen zu tauschen oder einfach nur frei irgendwo in die Welt zu legen und einfach anderen zur Verfügung zu stellen, die sie vielleicht aufheben und mitnehmen möchten. Da gibt es also auch hier ganz verschiedene Projekte, sowohl deutsche als auch internationale. Bookcrossing ist, glaube ich, das bekannteste. Es gibt aber auch deutsche Versionen davon, in denen ihr einfach quasi euren alten Kram denen zur Verfügung stellen könnt, die ihn vielleicht dringender brauchen als ihr. Ich mache die Liste jetzt nicht komplett durch. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sich zum Beispiel ein Auto zu teilen oder wenn man irgendwo hinfährt, ist es vielleicht immer eine feine Idee zu überlegen, ob vielleicht noch jemand anders dahin möchte. Es gibt Foren, Plattformen, auf denen man sowas annoncieren kann. Wer einen Rechner hat, der den ganzen Tag läuft, obwohl man nicht den ganzen Tag davor sitzt, oder wer vielleicht ein Rechenzentrum hat, das ja irgendwie dann sowieso per Natur den ganzen Tag läuft und findet, er hätte ein bisschen Rechenzeit übrig, der kann sich im Dienste der Wissenschaft zum Beispiel engagieren. SETI at Home kennen wahrscheinlich die meisten, da suchen wir Aliens. Wer es ein bisschen mehr down to earth haben möchte, könnte sich für Folding at Home interessieren. Da werden also Proteine gefaltet. Wer wissen möchte, was Proteine falten ist, der sollte sich in die Wikipedia bemühen. Einstein at home sucht, glaube ich, Gravitationswellen. Wer sowas interessant oder spannend findet, wendet sich an scienceathome.de. Da gibt es also eine ganz lange Liste von Projekten, die alle süße kleine Clients haben, die man sich installieren kann und ihnen ein bisschen Arbeit abnehmen. Da kann man eigentlich alles auf seinem Rechner suchen, wozu man lustig ist. Also vom Krebsheilmittel bis zur Primzahl, das ist eigentlich ganz egal, da kann jeder nach freiem Wünschen und Belieben arbeiten. Wer außerdem ein bisschen Lust hat, vielleicht nicht nur seinen Rechner zu teilen, sondern auch seinen Netzzugang, der würde jetzt vielleicht zum Beispiel bei den Kollegen vom Freifunk ein Zuhause finden. Freifunknetze, also sei es jetzt direkt von Freifunknet oder irgendeinem anderen Projekt, sind inzwischen auch in vielen Städten zu finden. Ich glaube, es gibt sogar auf jeden Fall in Leipzig, vielleicht auch in Chemnitz. Ansonsten könnte man vielleicht eins hochziehen. Und letzten Endes habe ich unter die Teilprojekte nochmal die ganzen Support-Medien gelistet, die wir jeden Tag so nutzen, wenn wir ein Problem haben. Chats, Foren, Mailinglisten, Wikis. Hier möchte ich einfach mal darauf hinweisen, dass es ja nicht immer nur um technische Themen gehen muss, dass es nicht immer nur darum gehen muss, mein X stürzt ab, wenn ich den dritten Monitor anhänge, warum, was kann ich tun, sondern es gibt ja auch Communities zu allen anderen Themen. Also mein VW-Käfer ist stehen geblieben, meine Waschmaschine läuft aus, meine Haarfarbe kommt nie so raus, wie sie soll, was auch immer. Und zu all diesen Themen und noch viel abstruseren gibt es Communities, denen man sich anschließen kann und sofern man sich ein bisschen Know-how erarbeitet hat, das auch gerne teilen. So, das dritte Prinzip, das ich mir so ausgedacht habe, ist das Prinzip der Offenheit, klar, Open Source. Hier geht es einfach darum, dass quasi Prozesse in jeglicher Form eigentlich genauso geöffnet werden können. Das heißt, klar, bei Software, ich möchte vielleicht den Code sehen, damit ich weiß, was passiert, damit ich der Sache wirklich vertrauen kann, die ich da auf meinem Rechner laufen habe und damit ich eben auch die Möglichkeit habe, ihn zu ändern. Aber das Open Source Entwicklungsparadigma ist natürlich nicht auf Code beschränkt, sondern wir können eigentlich alles Mögliche open sourcen. Wir können eigentlich jede Form von komplexer Entwicklung auf offene oder nicht offene Art betragen. Da gibt es jede Menge Beispiele. Ich habe jetzt mal so ein paar rausgegriffen. Es gibt zum Beispiel Open Source Autos, zwei habe ich genannt, Oscar und Common. Das spricht man Common. beide Autos sind natürlich nur in einem konzeptionellen Form. Das heißt, es kann jetzt also keiner hingehen und sich irgendwie eins kaufen und damit in die Gegend fahren. Was hier der Sinn der Sache ist, ist, dass quasi einfach offene CAD-Dateien zur Verfügung gestellt werden, die den kompletten Bauplan dieser Autos beschreiben. Und jeder, der möchte und die entsprechenden Maschinen und ein bisschen Stahl und ein bisschen Plastik hat, kann sich also diese Autos bauen oder verbessern und so weiter. Die meisten werden die Linksys-Router kennen, den WRT, dessen Firmware zum Beispiel wurde vor geraumer Zeit unter die GPL-Lizenz gestellt. Inzwischen gibt es zahlreiche Forks, jeder kann sich also auf seinen Router draufflashen, was ihm gefällt. Und das gilt nicht nur für den WRT, ich habe den hier nur als Beispiel genannt, sondern es gibt jede Menge Hardware, die inzwischen auch mit freier Firmware kommt und dadurch auch in jeglicher freier Form betrieben werden kann. Ein persönliches Lieblingsprojekt von mir ist das OpenMoko. Das ist ein komplett freies und offen entwickeltes Smartphone. Haben wir eins da? Wink doch mal damit. So kommt man zu unfreiwilligem Ruhm. Ach, einfach hochhalten reicht schon. Also, wunderbar. Da haben wir eins gesehen. Ich habe gewusst, eins ist immer da. Egal wie wenig Leute, eins ist immer da. Alles klar, also das OpenMoko als Smartphone, hübsch anzuschauen, komplett. Die Spezifikationen sind frei, die Baupläne sind frei, die Software ist frei. Ein anderes, ähnlich klingendes, aber ganz anderes Projekt ist Ponoco. Ponoco ist eine Firma, die On-Demand-Laserschnitt macht. Das heißt, ich schicke einen EPS hin und kriege ein Stück Plastik zurück. Das ist jetzt erstmal noch nicht so interessant. Das Spannende ist aber, dass diese EPS-Dateien dort eben auch zu haben sind. Das heißt, Benutzer können ihre EPS-Dateien hochladen, sie können sie unter freie Lizenzen stellen, andere können sie sich nehmen, können sie sich verbessern oder einfach nur so ein Teil schnitzen lassen. Und da gibt es also verschiedene Materialien, die verwendet werden können und da kann quasi alles Mögliche gebaut werden. Also ich habe hier einen Extruder ausgesucht, denn er war das Hübscheste. Ich weiß nicht, was ein Extruder ist, aber ich bin sicher, irgendjemand hier weiß es. Es ist ein Maschinenbauteil? Nein, also es geht auf jeden Fall darum, um was es geht, sind einfach diese Plexiglasteile, die ihr hier sehen könnt. Man kann sich genauso Möbel schnitzen lassen, Schmuck und so weiter und so fort. Das Schöne ist eben auch hier, dass man quasi wirklich das Open-Source-Konzept auf reale Gegenstände überträgt, die ich in die Hand nehmen kann, die ich irgendwo hintragen kann und die trotzdem am Ende Open-Source sind. Also das ist einfach die Erklärung, wie ein Stuhl Open-Source sein kann, einfach weil das EPS-File, nachdem der Stuhl Laser geschnitten wurde, frei zur Verfügung steht. Das iRobot Room war Open Interface. Es zählt jetzt schon eher zu den Kuriositäten. Der Roomba, falls ihn jemand kennt, ist ein automatischer Staubsauger, der also so etwa so groß ist, ziemlich flach und einfach durch die Gegend fährt, sich so seinen Weg um Möbel und Personen sucht und versucht, einen ganzen Raum zu saugen, ohne Inventar zu zerstören. Dieser Roboter an sich ist nicht frei, man muss ihn kaufen und man weiß auch nicht genau, was drin ist. Was er aber hat, ist eine offene API. Das heißt, würdet ihr euch einen Roomba kaufen und würdet ihr die entsprechende API verwenden, hättet ihr die einmalige Gelegenheit, in Open-Source-Varianten mit eurem Staubsauger zu kommunizieren und ihn ganz eigene Dinge tun lassen. Wenn euch euer Staubsauger noch nicht nah genug am Herzen liegt, dann versucht es mit dem Open Prosthetics-Projekt. Hier geht es wirklich um Prothesen. Da geht es darum, dass es Prothesen gibt, die irgendwann einfach aus der Produktion genommen wurden, weil sie sich nicht mehr rentiert haben oder weil sie vielleicht nicht so toll waren. Meistens werden die Designs für diese Prothesen dann gemeinfrei gemacht, einfach weil die Firmen sie nicht mehr brauchen können. Und was dieses Projekt macht, ist, dass es diese Designs einsammelt und weiterentwickelt und eben auch wieder freie CADs zur Verfügung stellt, um eben Prothesen herzustellen. Das heißt also, wer Open Source wirklich, wirklich tief bei sich tragen möchte und ein entsprechendes Bedürfnis hat, kann sowas machen. Jetzt wird's ganz krude, jetzt kommen so die ganz ausgefallenen Projekte. Open Models entwickelt offene Referenzmodelle. Es gibt Windturbinen, deren Baupläne und Betrieb komplett geopen-sourced ist. Wer sich also gerne eine eigene kleine Stromquelle in den Garten stellen möchte, kann sich an Open-Source-Windturbinen wenden. Es gibt verschiedene Hersteller, die ihre Designs inzwischen offen gemacht haben, einfach weil sie sich nicht mehr rentieren oder weil sie inzwischen vielleicht bessere oder andere haben. Es gibt Ronja, ein optisches Richtfunksystem, das komplett open-source ist. Das heißt, die Baupläne sind open-source, die Firmware ist open-source, die Betriebssoftware ist Open Source. Das ist jetzt so langsam wirklich nicht mehr im Bereich des Sinnvollen, jedoch im Bereich des Hochamüsanten. Denn was man damit einfach machen kann, ist, dass man sich so ein kleines Laserdings auf den Balkon stellt und der beste Kumpel stellt sich auch eins auf den Balkon und dann kann man sich Nachrichten hin und her senden und muss nicht das Internet benutzen. So, jetzt kommen wir in den großen Bereich der Open-Source-Getränke. Diese gibt es natürlich auch. Das berühmteste ist wahrscheinlich die Open-Cola, die damals eigentlich einfach nur entwickelt wurde, um das Prinzip von Open-Source denen zu erklären, die kein Interesse an Rechnern haben. Warum haben sie Open-Cola genommen? Naja, klar, die Coca-Cola Company macht das größte Geheimnis um ihr Coca-Cola-Rezept. Also haben sich ein paar Menschen zusammengesetzt, haben sich ein eigenes Cola-Rezept ausgedacht, haben es Open-Source gemacht und hatten ein wunderschönes Paradebeispiel für offene Entwicklung. Dem folgten, ja... Wie bitte? Nein, mir wird gesagt, es schmeckt ungefähr genauso schlecht wie das Open Beer. nein, also die Open Cola gibt es wohl inzwischen auch nicht mehr. Zumindest gibt es die Firma nicht mehr, die sie entwickelt hat. Aber ist ja kein Problem, ist ja Open Source. Das Rezept ist selbstverständlich zu haben. Und wer also möchte und einen kleinen Trip in die Apotheke nicht scheut, kann sich... Für die Inhaltsstoffe, Gummi Arabicum und so, meine Güte, seid ihr skeptisch. Der kann sich seine eigene Cola bauen. Und wer vielleicht irgendwie denkt, ich möchte ein Getränk für Männer, der trinkt keine Cola, der trinkt das Open Beer. Das gibt es tatsächlich, das kann man kaufen. Es ist in, glaube ich, Dänemark zu kaufen. Also wo auch immer, also in dem Land, dessen Sprache ich hier in diese Klammern gekopy-pastet habe, ich glaube, es ist Dänisch. Das kann man also auch wirklich kaufen. Das wird tatsächlich kommerziell vertrieben. So ein allerletztes Beispiel, was ich noch gelistet habe, obwohl es nicht wirklich hier reingehört, ist die niederländische 5-Euro-Münze. Es gibt eine niederländische 5-Euro-Sonderprägung zum Thema Architektur in den Niederlanden. Na, die ersten nicken schon. Ich glaube, Python-Fans mögen sie kennen. Und zwar wurde die Gestaltung dieser Münze komplett mit Open-Source-Software gemacht, mit Open-Source-Algorithmen. Also das ist ein ziemlich komplexes Ding, da wurde allerhand berechnet und so weiter. Dieses komplett auf Open-Source basierende Layout oder Design hat es also tatsächlich in die niederländische Münzprägerei geschafft. Es gibt diese Münzen, jeder kann in die Niederlande oder sonst wo hingehen und sich welche holen. Aus verständlichen Gründen ist die Münze selbst nicht Open Source, aber das Design kann also jederzeit repliziert werden, so viel ihr das möchtet. So, wir kommen zum letzten Prinzip der Zusammenarbeit. Also klar, in der freien Software ist einer allein eigentlich nie irgendwas. Also eigentlich ist ja auch nie irgendwer allein. Also wenn wir in die Open Software gucken, dann ist ja selbst eine Einzelperson, wenn sie denn eine eigene Software hat, immer auch ein Projekt. Und so wollen wir uns also jetzt noch ein bisschen so den kollaborativen Themen widmen. Also einfach den Projekten, wo es darum geht, dass es Tasks gibt, die einfach so komplex oder so zeit- oder arbeitsaufwendig sind, dass sie allein oder von kleinen Firmen oder Gruppen oder so nicht zu schaffen sind, sodass man hier eben viele, viele Leute braucht, die dazu beitragen. Ich habe hier eine kleine Anmerkung, die ich euch bitten möchte zu beherzigen. Und zwar ist es natürlich so, dass diese ganzen kollaborativen Projekte, viele können überhaupt erst dank dem Internet existieren. Die, die vorher schon existiert haben, erleichtern sich durch das Internet die Zusammenarbeit ganz gewaltig. Was ist jetzt aber, wenn wir im Internet miteinander arbeiten? Ist klar, wir müssen alle Englisch sprechen. Und viele, also man trifft immer wieder Leute, die sagen, naja, ich finde das schon alles cool, ich würde da gerne mitmachen, ich war auch auf der Website, aber das ist alles Englisch, ich verstehe das ja auch noch, was da steht, aber irgendwann muss ich mich ja auch mal äußern und das mag ich nicht so gern. Also deswegen an dieser Stelle, all diese kollaborativen Dinge, viele davon kommunizieren auf Englisch, aber macht euch keine Sorgen, wenn euer Englisch nicht so großartig ist. Lustiges Englisch ist im Internet wirklich überall zu finden, macht euch keine Sorgen. Es geht ja eigentlich nicht darum, dass man hier irgendwie sein zweites Englisch-Abi macht, sondern nur darum, seinen Kommunikationsbedarf irgendwie rüberzubringen. Was gibt es für kollaborative Projekte? Also klar, die allerbekanntesten sind wahrscheinlich auch hier nichts Neues. Es gibt die OpenStreetMap, die ist ja sogar auf den CLT-Seiten zu finden. Da kann sich jeder, das geht einfach darum, dass Kartenmaterial eine ganz hochproprietäre Angelegenheit ist. Deswegen also mit ganz widerlichen Lizenzen bedacht ist. Da haben sich ein paar kluge Menschen überlegt, vielleicht könnten wir einfach eigenes Kartenmaterial generieren, indem wir einfach immer einen GPS-Tracker mit uns rumtragen und immer schön tracken, wo wir langfahren. Und hinterher setzen wir uns hin, nehmen unsere Tracks und schreiben an die Straßen, wie sie heißen. Und wenn wir das alle tun und wenn wir das schön aneinander puzzeln, dann haben wir irgendwann einen Stadtplan und dann haben wir eine Landkarte und dann haben wir einen Atlas und dann haben wir Geodaten für alle unter freien Lizenzen. Dadurch, dass jeder dazu beiträgt, können wir auch viel mehr Daten haben als jede kommerzielle Firma. Das heißt, wir haben vielleicht nicht nur eine Straße, sondern wir haben in den Straßen auch Cafés. Wir haben für den Cafés vielleicht auch die Öffnungszeiten und die, was weiß ich, Getränkekarte. Und so können wir also vielleicht Karten schaffen, die sogar interessanter sind als die, die gekauft werden können. Außerdem gibt es natürlich die Wikipedia, die werde ich jetzt wirklich nicht mehr erklären. Es gibt jede Menge Wikipedia-Ableger, für die, die sich jetzt nicht fürs Lexika schreiben oder korrigieren interessieren. Ich habe mir sagen lassen, inzwischen ist es doch recht anstrengend, da irgendwie noch was zu finden, wo sich noch was dazu schreiben lässt. Es gibt natürlich aber auch das Wiktionary, für die, die sich mehr so auf der Termebene engagieren möchten. Es gibt Wikiquote für Zitate, Wikitravel für Reiseführer und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt momentan irgendwie 20 Wiki-Ableger, in denen irgendwas in irgendeiner Form zusammengeschrieben wird. Wer vielleicht gar nicht so sehr mit dem Schreiben beschäftigt ist, sondern eher mit dem Lesen und seine wohlklingende Stimme hat wie ich, der möchte sich vielleicht bei LibriVox mal umschauen. Bei LibriVox geht es darum, dass es ja jede Menge gemeinfreie Bücher gibt, die also ohne Lizenz sind oder deren Lizenz inzwischen oder Copyright inzwischen abgelaufen ist. Es gibt aber vielleicht auch ganz oder mindestens genauso viele Menschen, für die diese Texte nicht nutzbar sind, weil sie des Lesens nicht mächtig sind, weil sie irgendwelche Einschränkungen haben, die ihnen das Lesen in irgendeiner Form verwehren oder die einfach nicht lesen möchten, sondern lieber irgendwie auf dem Sofa liegen und sich was anhören. Und für all diese Menschen gibt es das LibriVox-Projekt, das es sich einfach zur Aufgabe gemacht hat, sämtliche frei verfügbaren Bücher als Hörbücher zu vertonen. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Ein Freiwilliger setzt sich hin, nimmt ein Buch, nimmt ein Mikrofon, legt los, lädt hoch und schon ist die Sache fertig. Sowohl eine Quelle für extrem lustige Hörbücher, vor allem wenn die Kapitel von verschiedenen Personen gelesen wurden. Auch eine breite Karte deutscher Dialekte, wer sich dafür interessiert. Nichtsdestotrotz hat das Ganze natürlich aber auch einen vernünftigen und anständigen Sinn. Das heißt, wer ein bisschen Zeit hat, der kann sich zum Beispiel auch sowas widmen. Project Gutenberg ist das eigentliche Projekt, das uns diese ganzen gemeinfreien Bücher zusammensammelt und ihre Texte also auch digital im Internet zur Verfügung stellt. Auch das Project Gutenberg kann immer Hilfe gebrauchen. Die betreiben zum Beispiel jede Menge OCR, das heißt, sie scannen Bücher ein, versuchen die Texte zu digitalisieren, das funktioniert nicht immer. Da kann eigentlich jeder mit einem gesunden Sprachverstand drüber lesen und gucken, ob das alles geklappt hat oder nicht. Ein letztes Beispiel, was ich noch anbringen wollte, ist Code V2. Das ist ein Buch von Herrn Lessig, den kennen wahrscheinlich die meisten. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es eben auch kollaborativ geschrieben wurde. Das heißt, der Herr Lessig hat sich gesagt, naja, ich habe ja schon Code V1 geschrieben, jetzt könnte ja mal jemand anders oder ich könnte ja zumindest mal ein bisschen Hilfe bekommen. Also gut, ich möchte mein Buch nicht alleine schreiben, ich nehme mir ein Wiki, ich lege die Kapitel an und dann soll doch mal jemand anders diesen Kram schreiben. Und das hat also in der Tat funktioniert, es ist ein Buch dabei rausgekommen, man kann es sich kaufen oder runterladen. Und auch hier kann man eben sehen, wie einfach durch ganz einfache Kollaborationen Dinge entstehen können, von denen man vorher nicht gedacht hat, dass sie so einfach zusammenzubauen sind. So, jetzt komme ich auch schon zum Ende. Ich möchte ein allerletztes Beispiel anbringen Dingen, die man kollaborativ tun kann. Man kann zum Beispiel nämlich auch kollaborativ Beiträge oder Vorträge für Linux-Tage schreiben. Dieser Vortrag ist ein solcher. Das heißt, was ich euch jetzt präsentiert habe, stammt nur zu Teilen von mir. Zu Teilen stammt es aber auch von all den lieben Menschen, die auf dieser Folie gelistet sind, die mir E-Mails geschrieben haben oder die mich im IRC angesprochen haben oder die einfach direkt mit mir gesprochen haben und mir jede Menge Projekte genannt haben, die ich also hier unbedingt... Wo ist das Wiki jetzt? Das Wiki ist eine Datei auf meiner Festplatte. Naja, einen Vortrag habe ich ja auch schon voll. Jetzt habe ich ja ein ganzes Jahr Zeit. Nein, also natürlich. Deswegen ist dieser Vortrag auch so kurz, denn jetzt möchte ich sozusagen mich an euch wenden. Also ihr seht hier, viele Menschen haben beigetragen, haben mir also Links zu Projekten geschickt, haben mir Pointer gegeben, wo man interessante Projekte finden kann. Und ich wollte jetzt einfach die verbleibende Zeit, bis hier der nächste Speaker reinkommt, dazu nutzen, um rauszufinden, was ich vergessen habe. Das heißt, das will ich jetzt gern von euch wissen. Also, ja, da wird schon gewunken, brauche ich gar nicht weiterreden.
Erst am nächsten. Ja, ich möchte was zu dem, was am Anfang kam, was dazu sagen. Und zwar, ich beschäftige mich halt mit Musik, mit freier Musiksoftware. Mhm. Und zwar aus Anwendersicht. Das heißt, ich programmiere nicht, sondern ich versuche, Leute dazu zu bringen, die zu benutzen und ihnen dabei zu helfen, das zu tun. Und dazu habe ich zwei Anmerkungen. Erstmal, wenn Leute in ihrer Musik oder in ihrer Kunst allgemein so Freiheitsideale vertreten und so weiter, dann spreche ich die natürlich dann auch an und sage, naja, du kannst ja auch freie Software nehmen, ne? Wenn du so gegen Staat bist und gegen Unterdrückung und sowas, ne? Und überhaupt gegen den Kapitalismus sowieso. Und dann sagen die, ja, mache ich gerne, klar, aber Cubase muss schon laufen und so. Also das, dieser ganze Müll, den ihr hier fabriziert und zusammenbastelt, das gefällt mir nicht, das mag ich nicht. Da sind die Knöpfe nicht an der gleichen Stelle und die sehen auch nicht so schön aus, wie ich das gewöhnt bin. Und ich kaufe mir lieber einen Mac, damit bin ich auch ein totaler Rebell, weil das nämlich kein Windows ist. Und da würde es mich interessieren, ob irgendwer... Leute kennt, die das vielleicht auch so sehen und die das vielleicht auch ganz pragmatisch so sehen und einfach sagen, ich benutze jetzt freie Software nicht unbedingt nur aus ideologischen Gründen, sondern weil ich glaube, dass die Musik, die ich mache oder die Filme, die ich drehe, dass die in einem kulturellen Zusammenhang stehen und dass ich gerne die Werkzeuge, die ich dazu hätte, wenn es denn schon die Möglichkeit gibt, dass die auch in einem kulturellen Zusammenhang stehen sollten, der mir gefällt. So. Also war ja am Anfang dieses Bild mit dem McDonald's Essen. Gleichzeitig möchte ich aber auch eins anmerken. Musik ist keine Software. Musik ist was Individuelles. Software ist immer allgemein. Software kann optimal sein, theoretisch zumindest. Das kann Musik nicht. Deswegen denke ich, man sollte da eine Unterscheidung treffen, dass zum Beispiel bei Weitergabe von Musik der Originalautor immer mitgenannt wird. Da gab es auch Diskussionen auf verschiedenen Foren, wo dann auch gesagt, nee, wenn ich einen Remix mache und so, das ist mir alles zu blöd. Das interessiert mich auch gar nicht, wer das Originalstück aufgenommen hat. Ich nehme das einfach und dann mache ich halt einen Remix und ist mir egal, wer das ursprünglich mal gemacht hat. Das halte ich für falsch. Weil, wie gesagt, Musik ist individuell. Was die Nutzungsrechte angeht, dass die frei sein sollten, das ist ein ganz anderes Kapitel. Aber dass Sachen, die nicht offensichtlich sind, und das gilt bei Musik immer, die auch nicht optimal sein können, sondern die immer irgendwie individuell und irgendwie organisch sind, dass die halt auch zu einer natürlichen Person gehören sollten, das halte ich für eine Sache, die für einen Musiker eigentlich selbstverständlich ist und für einen Künstler allgemein auch.
Ne? Ja, wobei, also meiner Erfahrung nach, also ich, also es ist ja allgemein bekannt, dass Musik sozusagen Ausdruck innerer Befindlichkeit und individueller Seelenform ist und deswegen immer attributiert werden sollte. Ich würde das allerdings nicht von der Software trennen. Also ich kenne bestimmt eine ganze Handvoll von Programmierern, die finden, dass ihr Code mindestens genauso individuell und Ausdruck ihrer inneren Seelenbefindlichkeit ist. Das schwächt deine Person, deine Position natürlich in keiner Weise. Ich wollte es nur... ich wollte es nur insofern ausdehnen, als dass ich sagen würde, dass das jetzt nicht direkt als opposed to software zu betrachten ist, sondern dass sicherlich auch für viele, auch bei ihrer Software genauso diese Attribution wichtig ist.
Ja, plus eins. Ich wollte eigentlich genau den Punkt hervorheben, dass ich also Software durchaus auch diesen einen durchaus künstlerischen Aspekt hinzufügen würde. So, dass mir jetzt eigentlich nur noch als einzige Frage übrig bleibt, mit welchem Programm hast du eigentlich deine Folien gemacht?
Du Blöd. Ich hab's kommen sehen. Diese Folien sind selbstverständlich mit Open Office zusammengeklickt. Genau. Nein, also diese Folien sind mit Open Office gemacht. Die Schriften sind frei verfügbar, die Bilder sind von Wikimedia Commons oder von lieben Menschen extra für mich gemalt, zum Beispiel dieses hier. Das habe ich leider nicht selber malen können. Es ist komplett frei und steht unter einer freien Lizenz.
Weitere Fragen?
Frage eigentlich nicht, aber ich fand das ganz super und musste aber, als ich das die Ankündigung gesehen hatte, eben an das Projekt Ökonux denken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ne?
Ja, ist mir bekannt.
Ich finde, man muss da auf jeden Fall, es gehört unheimlich rein, obwohl es kein kollaboratives Projekt ist, das jetzt kollaborativ die neue Gesellschaft schafft. Aber sie machen sich halt eben weiterführend Gedanken drum und die machen jetzt auch gerade demnächst wieder einen Kongress. Ich weiß jetzt nur nicht, wann, sonst würde ich da gerne darauf hinweisen, konkreter, aber eben...
Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Projekten oder von Themen im Bereich solidarische Ökonomie, Peer-Ökonomie, Ökonux, da wird schon gewunken. Ich glaube, da möchte jemand das Mikrofon. Die sich da alle zurechnen lassen. Ich hatte die Hoffnung, sie unter solidarische Ökonomie zusammenzufassen, aber du hast sicher recht, das könnte man ruhig auch nochmal erwähnen.
Also.
Alles? Es ging einfach. Ja, also es geht darum, dass in der freien Software gewisse Projekte. Nein. Es ging darum, dass es ja auch das Projekt Ökonux gibt, das sich eben auch in diesem Bereich der solidarischen Ökonomie oder der Übertragung von freien Prinzipien in die Welt widmet und dass dieses Projekt Ökonux demnächst einen Kongress hat, dessen Datum wir jetzt nicht nennen können, das wir aber nachschlagen können, wenn wir da hingehen möchten.
Kann ich gleich nachliefern, 27. bis 29. März in Manchester.
Habt ihr euch abgesprochen? Kommt jetzt noch ein dritter übrigens, ich fahre hin mit Fahrgelegen.
Ist aber alles auf Englisch, muss man dazu sagen.
Ja.
Und das Schwerpunktthema ist tatsächlich Peer-Ökonomie, wobei die Prinzipien der Peer-Ökonomie ganz ähnliche sind, wie die, die du genannt hast. Ich wollte auch noch, du hast jetzt nach Projekten gefragt, wollte ich vielleicht noch ein paar ergänzen, wenn es gewünscht ist. Es gibt dieses Projekt RapRap, das ist ein freier Replikator.
Es muss noch zusätzlich früher erstellt werden.
Ja, genau.
Machen wir
das ist also praktisch eine Maschine, die andere Bauteile 3D herstellen kann und die auch schon ein Teile von sich selbst herstellen kann. Und die ist also auch Open Source. Dann gibt es freies Saatgut. Das ist ja wichtig, weil Saatgut immer mehr patentiert wird. Und dann gibt es, ja, das weiß ich aber gar nicht, ob das genau frei ist. Es gibt so eine Firma Threadless und es gibt auch deutsche Firmen, die also T-Shirts herstellen und die Designs werden praktisch außer Bevölkerung gemacht und nicht durch eine Designabteilung. Da wäre aber interessant, ob die das wirklich unter Open Source stellen oder ob die also zumindest kann man diese T-Shirt-Designs da dann bekommen und auch basisdemokratisch darüber abstimmen, welches T-Shirt dann produziert wird. Was ich aber interessant finde, ist eben, dass die kapitalistische Industrie inzwischen diese Methoden auch entdeckt hat. Also zum Beispiel Boeing hat die 787 eben inzwischen auch nach Linux-Prinzipien in Anführungsstrichen gestaltet. Das heißt, sie haben 100 Zulieferer, die sie nicht mehr jetzt so als Sklaven behandeln, sondern wo die ganzen Designs innerhalb dieses Kreises offengelegt werden. Oder die chinesische Motorradproduktion geht inzwischen auch so. Das wird auch sogar sehr mit Linux verglichen.
Ja, also das ist, diese pseudo-offenen Entwicklungsprozesse gibt es ziemlich viel. Stichwort Crowdsourcing wird es häufig genannt, wo es einfach darum geht, dass man sich so ein bisschen volksnäher präsentieren möchte und sagen, wir lassen doch jetzt abstimmen, Menschen dürfen Ideen einschicken, jeder darf frei sich was überlegen und dann wird basisdemokratisch abgestimmt. Das ist aber insofern halt nicht als wirklich frei zu bezeichnen, als dass meistens das Ergebnis dieser Abstimmung dann in den sofortigen geistigen Besitz der entsprechenden Firma wandert und dann dem Einsender die längste Zeit gehört hat.
Ich wollte das nur problematisieren, dass jetzt der Kapitalismus ist schlau, der nimmt diese Ideen auch auf. Und wenn wir wirklich zu einer solidarischen Ökonomie kommen wollen, dann reicht es nicht, einfach so ein paar freie Projekte zu machen, sondern dann müssen wir auch überlegen, wie setzen wir uns da ins Verhältnis? Also sind wir da auch wehrhaft, ne, dass wir wirklich tatsächlich auch diese freien Prinzipien verteidigen können oder werden wir irgendwann da aufgesogen? Das wäre eine interessante Debatte, finde ich.
Ich glaube, da drüben war so der chronologisch Nächste und dann wieder alles
der chronologisch Nächste möchte sich bitte melden.
Ja, ich glaube hier der...
Schön, dass... Prinzipien der freien Software etliches wieder in die Öffentlichkeit gerückt haben, was in der Menschheitsgeschichte eigentlich schon immer gab. Kollaboratives Denken, Allgemeinwissen, das Wissen der Allgemeinheit, Allmende, mittelalterliche Begriffe. Schön, dass Sie wieder hochkommen. Ich möchte hinzufügen, die größte Industriekooperative der Welt, die Gruppe Mondragon, die Zentrale ist im Baskenland. Es ist ein weltweites Verbund von Industriekooperativen mit weltweit 80.000 Mitarbeitern. Und in Zeiten wie diesen wächst sie mal nicht. Aber die haben seit Jahrzehnten nicht mehr aus wirtschaftlichen Gründen Entlassungen vornehmen müssen. Die größte Produktpalette sind Haushaltsgeräte, Waschmaschinen. Da kaufen die seit Jahren die Konkurrenten auf. Das Interessanteste an dieser Kooperative, die obersten Manager dürfen nur das 8- oder 9-fache verdienen wie ein einfacher Lagerarbeiter. Dieser Laden wächst seit Jahrzehnten. Ich halte es für ein Paradebeispiel.
Kannst du mal sagen, nochmal, wie es heißt?
Group Mondragon. Mondragon ist ein kleines Dorf im Baskenland, wo zufällig das Ding von einem Pfarrer in den 30 Jahren gegründet wurde.
Okay.
Ich denke, wir machen, ich weiß nicht, ist der nächste Speaker schon da? Ja, wohl.
Also wir haben, glaube ich, noch 5 Minuten Zeit für
Fragen. Ja, dann.
Also dann ich
Ich lasse euch reden, bis mich jemand von der Bühne zerrt, aber ich möchte auch niemandem hier die Redezeit nehmen.
Also ich würde eigentlich nur ganz kurz den Projekt auf den Hinweis auf das Projekt Jamendo.com hingeben, wo man CC-lizenzierte Musik runterladen kann. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht tun. Jamendo, Jamendo.
So.
Ja, eine andere Sache, ich weiß nicht, ob du am Anfang deines Vortrags erwähnt hast, also ist ganz wichtig, freie Standards. Wir hatten jetzt ich habe jetzt eine Diplomarbeit gesehen, die an der zentralen Bücherei für Blinde. Und das ist DESI. DESI ist ein freier Standard für Hörbücher, wo man nicht nur kapitelweise Hörbücher springen kann, sondern wo eben noch weiter runtergebrochen wird. Also es wurde ursprünglich für Blinde entwickelt und ist frei verfügbar und wollte bloß den Hinweis geben, weil du das für uns mit dem LibriVox erwähnt hattest.
Alles klar.
Okay, eine Frage würde ich noch rannehmen, falls nicht jemand...
Keine Frage, aber es gibt ein Genprojekt, wo Genkombinationen, also ganze biologische Funktionen sozusagen als Mikroprogramme veröffentlicht sind im Internet, und Teams aus Studenten bauen sich da jedes Jahr in einem Wettbewerb sozusagen eigene Bakterien zusammen, die dann besonders ausgefallene Funktionen haben. Also ich glaube, die letzten Gewinner, die hatten Bananengeruch produziert.
Wie bitte? Nochmal.
Die letzten Gewinner, oder vielleicht waren es auch mittlerweile die vorletzten, hatten Bananengeruch produziert.
Okay. Wie soll ich das jetzt aufschreiben? Open Source Bakterien.
Ja, also mir würde da spontan so eine Partei in Deutschland einfallen, die da irgendwas dagegen hat. Wenn man dann selber irgendwelche Bakterien züchtet. So, gut, ja. Dann würde ich das Gespräch schließen.
Dann.
Es sei denn noch...
Ich weiß, ich habe dich mit der Open-Source-Software irgendwie böse in die Wange genommen.
Das mache ich jetzt nicht. Also ich wollte noch einen Hinweis, ne, der vielleicht auch noch nicht mal so populär ist, aber der trotzdem wichtig ist. Und zwar, es gibt das Ador-Projekt, das eine professionelle Harddisk-Recording-Software für Linux frei und offen entwickelt. Und die brauchen einen Entwickler, der in Vollzeit arbeitet. Das heißt, dort besteht das Teilen darin, dass ein großer Teil der Community einfach Geld bezahlt. Einfach in Bargeld für das Einkommen von diesem Entwickler aufkommt. Und das ist auch eine Art zu helfen. Ne? Und das ist auch nichts Übles
dran. Das ist natürlich jetzt ein ganz konkreter Hinweis. Ja, dann stehle ich dir jetzt noch 30 Sekunden, bedanke mich nochmal für den vielen Input. Also im Gegensatz zu meinen meisten Vorträgen, die ich einmal halte und dann ins Archiv stecke, wird dieser Vortrag also sicher weiter wachsen und so oft auf Veranstaltungen wieder auftauchen, wie sich jemand reinsetzt und ihn sich anhört. Ich danke euch also für den Input, den ich bekommen habe. Wer sich jetzt hier nicht so exponieren wollte, darf mir natürlich gern per E-Mail oder sonst wie noch weitere Vorschläge machen. Und wir sehen uns alle nächstes Jahr. Vielen Dank.